Borussia Dortmund ist zurück in der Spur. Der BVB sieht mal wieder dank Jamie Gittens lange Zeit wieder sichere Sieger aus, muss sich gegen den FC Bayern dann aber doch mit einem Punkt zufrieden geben. Topclubs haben den Youngster nicht erst seit dem Wochenende auf dem Zettel. Wie sieht der BVB-Plan mit Gittens aus? Und Schlotterbeck überzeugt mit der Binde am Arm. Muss der Innenverteidiger der nächste BVB-Kapitän werden? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und das ist die Ausgabe nach dem sogenannten deutschen Klassiker. Und ich kann sagen, und ich denke, ich spreche da in eurer Namen und vielleicht auch im Namen von Manni Sedelbauer, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Manni.
Hi Olli.
Es war, auch wenn man über diese Bezeichnung Klassiker ist ein bisschen Marketing-Sprech, natürlich unterschiedlicher Meinung sein können, aber ich glaube, es war ein Spitzenspiel, das diese Bezeichnung durchaus verdient hat, dieses 1:1 zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Oder wie siehst du das?
Definitiv. Also ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel. Hatte eigentlich alles, was so ein Spitzenspiel ausmacht. Ich fand es ja ganz interessant, Olli. Ja. Und da möchte ich auch nochmal den Hut vor dir ziehen, vor deiner Expertise. Ich bin nämlich, als ich am Samstag ins Stadion gekommen bin, war nämlich Olli einer der ersten Kollegen, die ich vor Ort gesehen habe. Und dann haben wir auch so ein bisschen gequatscht, so Erwartungen an das Spiel und so weiter. Und dann hat Olli gesagt, ja, er tippt heute eigentlich auf ein Unentschieden, auf ein 2:2. Und er hat eins versprochen, dass es hochklassig werden wird. Und ich finde, Olli, du hast 100% recht behalten. Vielleicht nicht mit dem Ergebnis. Ich glaube, du hast 2:2 gesagt.
Ja, aber, genau.
Remis ist Remis. Und ja, Glückwunsch dazu. Also vielleicht Danke. Fragen wir Olli auch zum Ende der Folge mal, wie es am Samstag gegen Gladbach ausgeht. Dann könnt ihr eure Wettscheine direkt ausfüllen.
Ja, möglicherweise. Also ich werde gerne dann im weiteren Verlauf dieser Ausgabe dazu auch einen Tipp abgeben. Nein, ich hatte eigentlich, wenn man sich die Entwicklung der beiden Mannschaften in dieser Saison so angeschaut hat, hatte ich eigentlich so das Gefühl, ja, also aus Dortmunder Sicht gesehen, man muss nicht unbedingt Angst haben vor diesem Spiel. Einmal, weil es halt ein Heimspiel für den BVB war und zweitens, weil der BVB auch, finde ich, in den vergangenen Wochen wirklich spielerisch deutliche Schritte nach vorne gemacht hat. Es sieht so aus, als ob die Mannschaft ihre taktische Ausrichtung auch gefunden hat mit diesem 4-3-3-System. Das liegt ihr. Es sieht so aus, als ob die Mannschaft auch, ich sag mal, in Sachen Selbstvertrauen, in Sachen mentaler Robustheit Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Es gibt ein paar Schlüsselpositionen, die lange Zeit ja so ein bisschen in der Grauzone gewesen sind, also wo er auch ein bisschen was personell ausprobiert hat, Nuri Sahin, wo man jetzt sagen kann, okay, da hat er jetzt tatsächlich die richtige Besetzung gefunden. Felix Metscher zum Beispiel auf der 6 finde ich überragend, also muss ich wirklich sagen, und da muss ich auch tatsächlich mal sagen, diese Entwicklung in der Form hätte ich ihm eigentlich fast nicht mehr zugetraut nach seinem recht schwierigen ersten Jahr, und deshalb war ich eigentlich relativ guter Dinge. Habe allerdings auch gesagt, ja, also zu einem Sieg, von dem einige ja vielleicht auch geträumt haben, zu einem Sieg wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil der FC Bayern in dieser Saison halt deutlich stärker, deutlich stabiler ist als in den vergangenen zwei Spielzeiten. Aber wenn man dann diese Partie gesehen hat, so wie sie sich entwickelt hat, dann muss ich sagen, in der Anfangsphase sind die Bayern draufgegangen, haben den BVB gepresst, sind ihn sehr hoch angelaufen. Es gab dann so eine Phase von 5 Minuten, wo es dann ja auch mal diese Chance von Leroy Sané gab, mit dem Schuss aus ja so 17, 18 Metern, wo man das Gefühl haben konnte, oh, das wird aber hart für Borussia Dortmund, das durchzuhalten. Nachdem sich der BVB dann aus dieser Phase allerdings befreit hat und selber auch ein bisschen mehr Spielkontrolle hatte, fand ich, hat man gesehen, dass diese Mannschaft von Borussia Dortmund mit der Mannschaft von Borussia Dortmund von, sagen wir, vor einem Monat nicht mehr zu vergleichen ist, dass sie deutlich gefestigter ist. Und dann, ja, it takes two for Tango. Dann braucht man 2 gute Mannschaften, um einen feurigen Tango aufs Parkett zu legen. Dann braucht man 2 gute Mannschaften, um so ein Bundesliga-Spitzenspiel dahin zu legen. Und war ganz aufschlussreich, was Vincent Kompany, der Bayern-Trainer, hinterher gesagt hat. Er sagte, das war ein Topspiel und Borussia Dortmund hat viel richtig gemacht. Wir haben viel Talent gesehen und er sagt, ein großes Kompliment an alle Spieler, die da auf dem Platz waren. Und ich finde, das trifft es eigentlich genau. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Es zeigte auch, über was ein Niveau die Bundesliga, wird ja oft immer gesagt, ja, aber qualitativ hinkt man der englischen Premier League oder der spanischen La Liga deutlich hinterher. Aber ich finde, das war schon was wie eine Leistungsshow, auch der Bundesliga, dieses Spiel. Da hat man gesehen, was diese beiden Top-Mannschaften tatsächlich an Potenzial haben, oder?
Ja, deutlich mehr als eine Farmers League ist die Bundesliga auf jeden Fall. Ich finde, das hat dieses Spiel schon eindrucksvoll gezeigt. Zumal, ich glaube, es wurde in über 200 Ländern übertragen. Also auch wenn du davor bei dieser Begrifflichkeit Klassiker, deutscher Klassiker, dir so ein bisschen schwer getan hast, ich kann das auch so ein Stück weit verstehen, weil ich finde, das wird ab und zu ein bisschen zu hoch gehoben. Ist es eben das Spiel, was einfach national und auch international am meisten interessiert. Und da kann auch Eintracht Frankfurt Tabellenzweiter sein oder Leverkusen auch mal vorne mit dabei sein. Das ist einfach das Spiel, was auch anhand seiner Geschichte und so weiter einfach gerade, ich glaube, so in den letzten Jahrzehnten einfach am meisten interessiert. Und das, was wir da gesehen haben, war ja, wie du schon gesagt hast, beste Werbung für den deutschen Fußball. Und wir hatten vor dem Spiel ja auch drüber gesprochen. Es war ja gar nicht so selten in der Vergangenheit, dass man immer mal so das Gefühl hatte, naja, heute können die Dortmunder den Bayern aber wehtun. Und am Ende gab es nicht selten ordentliche Prügel für die Dortmunder. Und das haben sie wirklich am Wochenende, ja, irgendwie, ich hatte schon fast das Gefühl, mit einer ziemlichen Abgeklärtheit irgendwie gespielt. Klar gab es dann immer wieder so Situationen und Phasen, die man dann überstehen musste. Das gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, du kannst die Bayern mit dieser Offensivpower nicht über 90 Minuten komplett ausschalten. Aber dafür haben sie es alle durch die Bank richtig, richtig gut gemacht. Und es war, ihr werdet das Spiel bestimmt auch verfolgt haben, ob im Stadion oder dann auch auf den Fernsehgeräten, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Olli, ich würde sagen, wir können ja mal ein bisschen diesen Spielverlauf so ein bisschen nachskizzieren. Ja, und dann können wir mal bei einzelnen Situationen, bei einzelnen Phasen mal nochmal tiefer reingehen in die Materie, weil eigentlich ging das Spiel ja denkbar schlecht los aus Dortmunder Sicht. Also ich fand, gerade am Anfang gab es nicht so wahnsinnig viele Chancen. Da hat dann Bayern immer ein bisschen mehr gedrückt. Dann gab es mal einen Distanzschuss, ich glaube von Sané war es tatsächlich. Und dann musste ja auch schon nach 15 Minuten lag dann Waldemar Anton das erste Mal am Boden und hat sich dann relativ früh auswechseln lassen. Mal wieder offenbar eine Muskelverletzung. Er war ja tatsächlich schon angeschlagen am Oberschenkel. Ist, ich glaube, erst gegen Freiburg zurückgekommen, meine ich mich zu erinnern. Und jetzt schon wieder. Und dann kommt ein Niki Süle aufs Spielfeld, der seit 6-7 Wochen gar nicht mehr gespielt hat. Mhm. Das hat er gut gemacht, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass bei Niki Süle, kann mich noch gut erinnern, an dem Tag der Abreise nach Zagreb in der vergangenen Woche, da hat es ja das Abschlusstraining des BVB noch zu Hause in Dortmund im Brakel im Trainingszentrum gegeben. Und da stand Niki Süle wieder auf dem Platz, konnte das komplette Mannschaftstraining mitmachen. Und da sah man schon, dass er jetzt halt wieder dran war. Und die Frage ist natürlich dann immer, wenn so ein Spieler dann relativ früh in so ein Spiel, was so intensiv war, so voller Tempo war wie das gegen den FC Bayern, dann so früh nach einer Verletzung schon wieder rein muss, auf welchem Stand ist er? Welche Sicherheit hat er da schon? Und ich finde, da merkte man ihm auch seine ganze geballte Erfahrung an, dass er überhaupt keine Zeit benötigt hatte, um sich da reinzufinden. Klar, das ist für einen Innenverteidiger dann vielleicht auch etwas einfacher als für einen Mittelfeldspieler, weil natürlich die Anforderung an seine Position ziemlich klar umrissen ist. Hat ja auch die komplette Vorbereitung, Vorbesprechung, wie beispielsweise Harry Kane zu nehmen ist, wann die Übergabe mit dem zweiten Innenverteidiger, mit Schlotterbeck, zu erfolgen hat. Das hat er richtig gut gemacht.
Ja, und total.
Er ist einfach ein Innenverteidiger von verdammt hoher Qualität. Ich meine, das predige ich ja wirklich seit Jahren, auch wenn ich, wie viele andere wahrscheinlich auch, dann häufig enttäuscht worden bin von Niki Süle, weil in ihm ja mehr steckt, als er zumindest die meiste Zeit, seitdem er zum BVB gekommen ist, gezeigt hat. Aber die Qualität, auch das Spielverständnis, ist bei ihm sehr, sehr ausgeprägt, sodass ich mir da eigentlich auch keine allzu großen Sorgen gemacht habe, als er dann reinkam. Und ja. Er ist körperlich, auch das hat man gesehen, schon wieder in der Top-Verfassung. Und was das andere angeht, seine Geschicklichkeit in Zweikämpfen, wie er dann beispielsweise auch es immer wieder schafft, seinen Körper zwischen den Ball und den Gegenspieler zu bringen, sodass du kaum Möglichkeiten hast, jetzt als Stürmer ihm den Ball dann wieder abzujagen. Das war schon richtig gut. Also da war jetzt keinerlei Bruch im BVB-Spiel aufgrund dieser verletzungsbedingten Auswechslung von Waldemar Anton. Aber ich meine, bitter ist es natürlich trotzdem, denn wir haben ja schon häufig drüber gesprochen, Innenverteidigung, auch Außenverteidigung, generell der Defensivbereich, da sind die Alternativen beim BVB jetzt ja auch nicht allzu groß. Also jetzt ist halt Süle wieder drin, jetzt hast du Süle und Schlotterbeck. Ja, es läuft jetzt ja dann auch die Sperre von Emre Can in der Bundesliga ab. Dann hättest du mit ihm nochmal eine Alternative. Nur, es bleibt einfach dabei und es wird wahrscheinlich die ganze Saison dabei bleiben. Da darf halt nicht viel passieren. Und wie gesagt, es hat in den vergangenen Wochen natürlich dann auch viel, viel Lob gegeben für die Verpflichtungen, die der BVB getätigt hat. Ja, berechtigtes Lob, aber ich bleibe bei meiner Kritik. Der Kader ist speziell, was den Defensivbereich angeht, einfach zu dünn. Einfach zu dünn, wenn du Pokal sind sie ja nicht mehr dabei, aber trotzdem, wenn du tatsächlich hohe Ziele in Champions League und Bundesliga verfolgen willst, dann ist das etwas wenig da. Aber gut, ja, es ist gut gegangen jetzt gegen die Bayern.
Ja, voll. Und dir fehlen auch so ein Stück weit dann, finde ich, trotzdem so die ganz jungen Spieler für diese Position. Also du hast einen Filippo Mané, der hat sich auch letzte Woche verletzt. Und der ist, das haben wir beide aus Vereinskreisen so ein Stück weit erfahren, ne? Noch nicht auf dem Niveau, auf den die Verantwortlichen jetzt sagen würden, okay, ja, du kannst, den können wir immer ohne Probleme reinwerfen. Der braucht doch ein bisschen. Das ist ein guter Spieler, von dem halten sie viele. Ja. Aber aktuell einfach noch nicht so die ernsthafte Option, selbst wenn er dann fit ist. Aber trotzdem, jetzt nochmal, Nick Süle, der da reinkommt, du hast es angesprochen, du kommst dann rein nach 6-7 Wochen, stehst erst noch nicht mal seit einer Woche wieder auf dem Platz, trainierst mit der Mannschaft komplett und dann steht dir da ein Harry Kane gegenüber. Eigentlich kannst du nur abschmieren, würde ich mal sagen. Und dafür hat er das wirklich mit einer Seelenruhe gemacht. Also ich finde, Niki Süle wirkt ja eh so, als würde ihn nichts und niemand irgendwie aus der Ruhe bringen. Also das finde ich schon so beachtlich. Das ist einfach so sein Gemüt, ne?
Ja, der wirkt nicht nur so, der ist auch so. Der hat, also manchmal macht man ihm das ja auch so ein bisschen zum Vorwurf, so nach dem Motto, ja, der ist halt vielleicht etwas schwerer zu motivieren als andere Spieler, weil er, sagen wir es mal so, sehr stark in sich ruht. Aber das Positive ist natürlich, der lässt sich durch nichts verrückt machen. Also er ist sehr cool. Ich muss immer wieder an diese Szene denken. Manni, ich glaube, du warst auch dabei. Erstes Champions-League-Spiel in dieser Saison, auswärts beim FC Brügge, wo er auch ein gutes Spiel gemacht hatte und wo wir dann anschließend in dieser engen Mixzone da im Jan-Breidel-Stadion in Brügge stehen. Wir reden mit Sebastian Kehl, der gerade die Mannschaft lobt und in dem Augenblick kam Niki Süle, quetschte sich durch diesen engen Gang, also hinter Kehl entlang und Kehl sagte dann so und auch Niki Süle beispielsweise hat ein sehr gutes Spiel gemacht und rief ihm dann so hinterher, Niki, möchtest du heute auch mal was zu der Presse sagen? Und der winkte einfach nur ab, nee, sagt er, dann brauche ich nicht. Ne? So, das ist halt Niki Süle. Ich finde das irgendwo sehr sympathisch und vor allen Dingen auch in diesem Geschäft, was ja nicht ganz frei von Eitelkeiten ist, selten, dass einer sagt, also, weißt du was, da über mich geschrieben oder berichtet wird, das geht mir hier rein und da raus. Ich mag ihn, ich mag Niki Süle, aber ich glaube, das werden treue Hörer dieses Podcasts sicherlich nicht zum ersten Mal Leute bei mir herausgehört haben.
Ja, er will einfach nie im Mittelpunkt stehen. Ne? Er denkt man bei ihm, er ist froh, wenn er nicht ganz groß in die Verantwortung genommen wird, sondern einfach nur sein Spiel spielen kann und danach wieder heimfahren kann.
Also genau, der ist immer ganz froh, noch, wenn er wieder zu Hause auf dem Sofa liegt. Dann.
Ja, so sieht's aus. Ja, Olli, und dann, wir haben über Harry Kane schon gesprochen, der wurde ja dann auch nach etwas über einer halben Stunde dann verletzungsbedingt ausgewechselt, auch ein bisschen bitter. Und kurz davor hatte man aber schon den Eindruck, durch den Führungstreffer natürlich, über den wir gleich sprechen, und natürlich auch über die Situation von Harry Kane, da hatte ich erstmal das Gefühl, ey, das könnte jetzt echt was werden heute, weil das so zwei Momente waren, die, glaube ich, allen BVB-Fans euch da draußen bestimmt auch Hoffnung gemacht haben und euch darin bestärkt haben, dass der BVB zu Hause wieder mal ungeschlagen bleibt. Und deshalb würde ich sagen, Olli, sprechen wir jetzt mal über diese Situation aus der 27. Minute. Mhm. Und ich würde sagen, wir läuten das gleich mal ein mit unserer Kategorie Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, dann reden wir doch mal über den wahrscheinlich schönsten Moment aus Sicht der BVB-Fans bei diesem deutschen Klassiker. Das 1:0 durch Jamie Gittens. Eigentlich ist dieser Spielzug relativ schnell erzählt. Ein steil gespielter Ball von Nico Schlotterbeck direkt in den Lauf von Gittens. Der macht dann eine Körpertäuschung, schickt Konrad Leimer, den Münchner Außenverteidiger, ins Leere. Und dann ist er in der Folge eigentlich kaum noch zu verteidigen. Dann hat er viel, viel Wiese vor sich. Dann wirft er den Turbo an. Keine Chance für Leimer, noch an ihn heranzukommen. Klar, man kann dann darüber debattieren, ob der Münchner Innenverteidiger Kim, der noch eine Chance gehabt hätte, sozusagen den Laufweg von Gittens zu kreuzen, wenn er sich direkt in seine Richtung begeben hätte. Der entschied sich dann aber anders. Der blieb im Zentrum stehen, weil er natürlich mit einem Pass von Gittens in Richtung Guirassy gerechnet hatte. Gittens zieht es aber alleine durch. Und was ich auch ganz schön finde, und das spricht so ein bisschen für die Unerschrockenheit und für dieses Selbstvertrauen von Jamie Gittens. Er steht dann ja irgendwann vor Manuel Neuer. Und ich habe tatsächlich mal mit unterschiedlichen Offensivspielern in der Fußball-Bundesliga darüber geredet in den vergangenen Jahren, immer mal wieder. Warum ist es so schwer, wenn man 1-1 als Stürmer gegen Manuel Neuer geht, den Ball an ihm vorbeizuspielen? Und die Antwort, die ich bekommen habe, war eigentlich immer die gleiche, weil Neuer einfach eine coole Socke ist, weil der ganz lange stehen bleibt, weil der sehr, sehr nervenstark ist. Und aber Gittens hat das nichts ausgemacht und der schoss den Ball dann einfach sozusagen über den Bayern-Keeper hinweg. Mhm. Und das spricht dafür, dass er auch jemand ist, der sich dann nicht zu viele Gedanken macht, sondern dann einfach abschließt.
Vielleicht ist Jamie Gittens aber auch einfach zu jung, um den Manuel Neuer vielleicht in seiner auf seinem ganz, ganz großen Höhepunkt seiner Karriere gekannt zu haben. Er dann vielleicht gar nicht mehr so viel Angst wie alle anderen, die ihn vielleicht noch von vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so kennen. Wahnsinnig unerschrocken. Und dann, ich glaube übrigens auch mit seinem schwächeren Fuß hat er da reingezimmert.
Genau.
Ne?
Genau.
Mit über 100 Stundenkilometer da vorbei, sein insgesamt achtes Pflichtspieltor schon in dem Jahr. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und führt natürlich auch zwangsläufig dazu, dass gerade, ich habe es davor gesagt, ne, über 200 Länder haben das Spiel irgendwie angeboten oder in über 200 Ländern konnte man das sehen. Das führt natürlich zwangsläufig auch dazu, dass sich der ein oder andere Verein spätestens vielleicht auch seit dem Wochenende denkt, ja, die Dortmunder haben wieder einen ganz, ganz interessanten Spieler da in ihren eigenen Reihen, oder?
Möglicherweise. Also ich meine, diese Spiele sind natürlich auch die zwischen Dortmund und Bayern, das sind natürlich die größten Bühnen, die sich Bundesligaspielern bieten. Und auf dieser großen Bühne hat er sich wirklich von seiner Schokoladenseite gezeigt. Jetzt Jamie Gittens hat eine tolle Entwicklung hinter sich, hast es gesagt, 8 Pflichtspieltore. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der vergangenen Saison. Da sind es gerade mal 2 gewesen. Wobei man noch sagen muss, da ist er ja nicht so häufig von Anfang an aufs Feld geschickt worden, war eher so in der Joker-Rolle, er hat halt weitere Schritte gemacht und tatsächlich hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, glaube ich, dass er ja, Erfahrungswerte gesammelt hat, dass er deutlich reifer ist als in der vergangenen Saison. In erster Linie auch, was so ein bisschen diese Risikoabwägung angeht. Das heißt, so
Entscheidungsfindung, ne, auch?
Exakt. Wann gehe ich jetzt ins Dribbling? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Dribbling vorzubereiten? Wann ist der richtige Zeitpunkt dann auch für ein Abspiel auf einen Kollegen? Er hat ja auch schon relativ viele Assists gesammelt. Und das klappt natürlich nur, wenn du, auch wenn du voller Adrenalin und im Vollspeed auf die gegnerische Abwehr zuläufst, wenn du dann gleichzeitig auch ja, mal den Kopf hebst und mal guckst, wer steht vielleicht frei? Kann ich ein Anspiel noch an einen Mitspieler anbringen? Oder muss ich jetzt wirklich das 1 gegen 1 riskieren? Daran, an dieser Abwägung, da hat es bei ihm in der vergangenen Saison gelegentlich noch gehapert. Da hat er sich dann häufiger mal auch festgerannt in der gegnerischen Abwehr. Also er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Und klar, das macht natürlich gerade ein Offensivspieler sehr, sehr begehrt, auch auf dem internationalen Markt. Also wer weiß, möglicherweise sind diese Prognosen, ich habe den Doppelpass ja auch verfolgt, dann am Sonntagmorgen,
ja.
Möglicherweise sind diese Prognosen, dass das die nächste heiße Ware des BVB auf dem Transfermarkt sein könnte, gar nicht mal so falsch. Aber ich meine, Manni, das zeigt natürlich auch, wie schnell sowas geht, weil
ja, ja.
Das Thema ist ja auch noch vor einigen Wochen gewesen, ja, Zusammenstellung der Mannschaft beim BVB, alles gut und schön, aber sie haben jetzt nicht mehr diesen einen Rohdiamanten, den sie irgendwann mal veredeln können, mit dem du irgendwann mal vielleicht tatsächlich sowas wie einen 100-Millionen-Euro-Transfer machen kannst. Und
ja.
Da wird jetzt natürlich schon wieder nach dieser Leistungsexplosion bei Jamie Gittens, jetzt wird darüber schon wieder ganz anders geredet. Ne? Also es ist immer eine Momentaufnahme, dieses etwas hektische Fußballgeschäft. Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Aber ich würde es jetzt trotzdem auch nicht ausschließen wollen, dass Jamie Gittens vielleicht jemand ist, für den vielleicht schon in den kommenden Monaten die ganz, ganz Großen auch international anklopfen könnten.
Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Olli, wenn ich mir mal den Kader oder die Mannschaft angucke, ist er in meinen Augen trotzdem der auf jeden Fall zumindest ja, das höchste Ablösepotenzial mitbringt. Ne? Also
ja.
Gerade diese ja, Begehrlichkeiten für diese Art von Spieler, ne, stark im 1 gegen 1, abschlussstark, das wollen ja auch gerade, oder das will ja auch sein Heimatland, die Engländer, auch immer sehr, sehr gerne in ihren eigenen Reihen haben. Und deshalb, kann man ihn, glaube ich, jetzt zu seiner aktuellen Form nur beglückwünschen. Aber ich gebe dir natürlich recht, dass man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. So viele Spiele hat er jetzt auch noch nicht gemacht. Dieses Jahr ist das erste, wo er sich tatsächlich regelmäßig auch von Anfang an zeigen kann. Da ist schon noch ein ganz schön weiter Weg vor ihm. Die Dortmunder haben ja damals für ihn, ich glaube, er kam ablösefrei und die mussten dann nur noch eine Ausbildungsentschädigung zahlen. Die war die war unter 1 Million. Meine ich jetzt, ist sein Marktwert schon bei, ich weiß auf Marktwerte, das ist auch immer so eine Geschichte, jetzt bei 35 Millionen Euro, aber dabei wird es ja auch nicht bleiben. Ich erinnere mich mal zurück, Osman Dembele und Bellingham, das waren ja die zwei Transfers, die damals dann mehr als 100 Millionen Euro eingebracht haben. Bellingham 113 damals, 2023, als er zu Real Madrid gegangen ist, und Dembele 2017, der hat ja nochmal ein bisschen mehr gekostet, meine ich,
ja.
Oder? Dembele war noch teurer, ne?
Der müsste sogar, weil da sind Boni-Zahlungen nach seinem Wechsel dann zum FC Barcelona vereinbart worden.
Ja, genau.
Ich glaube, dass der BVB mittlerweile bis zu 130 Millionen Euro für ihn kassiert hatte. Also
genau.
Boni-Zahlungen, die dann noch fällig geworden sind, als er auf eine bestimmte Anzahl von Spielen gekommen ist, als der FC Barcelona dann auch noch bestimmte Erfolge hat verbuchen können, weit gekommen, Champions League etc. Da hat Michael Zorc sehr, sehr gut verhandelt mit dem FC Barcelona.
Ja, absolut.
Was die beiden Engländer angeht, also du hast Bellingham jetzt eben angesprochen und auch Gittens und damals auch übrigens Jadon Sancho, den wir da nicht vergessen wollen.
Ja.
Da hat der BVB natürlich nicht unerheblich davon profitiert, dass es in England eine Besonderheit gibt. Das heißt, wenn du im Nachwuchsleistungszentrum eines Vereins, eines Premier League-Vereins spielst, dann hast du einen sogenannten Scholarship-Vertrag. Und das ist so eine Art Ausbildungsvertrag. Und das heißt, selbst wenn dir der Verein einen Profivertrag anbietet, also im Fall von Jamie Gittens war es, glaube ich, auch so, dass Man City dann auch schon, als die gemerkt haben, boah, der Junge entwickelt sich richtig gut, es gibt auch Interesse von anderen Vereinen, unter anderem von Borussia Dortmund, haben die das mit ihm auch versucht, aber das hat dann keinerlei Einfluss mehr auf die Ablösesumme, sondern die kannst du relativ günstig dann als ausländischer Verein aus diesem Vertrag herausholen, aus diesem sogenannten Scholarship-Vertrag. Und ja, der BVB hat einfach den Vorteil gehabt, gerade bei den jungen Engländern, bei Gittens, bei Sancho und bei Bellingham, dass man natürlich denen aufzeigen kann, diesen Talenten.
Ja.
Ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr unterschreibt einen Profivertrag bei einem großen englischen Spitzenverein, dann kann es euch aber passieren, dass ihr die nächsten 2-3 Jahre nur unregelmäßig zum Einsatz kommt in der Premier League und auch in der Champions League. Oder ihr kommt zum BVB und hier, wir können euch nachweisen, bei uns gibt es immer die Chance, für herausragende junge Talente auch zu spielen. Und das ist das große Lockmittel. Und damit hat man diese Spieler gekriegt, die sich dann natürlich auch gut entwickelt haben. Und Jamie Gittens könnte tatsächlich der Nächste auf diesem Weg sein, der dann auch diesen Weg geht. Also vor allen Dingen, weil er momentan, finde ich, wirklich riesige Entwicklungsschritte macht.
Ja. Ja, absolut. Also dem ist gar nichts hinzuzufügen. Es ist ja schon, wie du schon sagst, also das ist ja das beste Lockmittel, ne? Wenn du dann verweisen kannst auf einen Dembélé meinetwegen, auch wenn der jetzt nicht kein Engländer ist, aber trotzdem auf Bellingham, auf Sancho und sagen, so, pass auf, du kannst der Nächste von denen werden. Ne? Also das ist natürlich schon auch eine exzellente Position und ich glaube, die hat so in der Häufigkeit dann wahrscheinlich auch nur ganz wenige andere Vereine in Deutschland.
Ja, definitiv. Sonst.
Und damit kannst du natürlich dann schon einen Spieler, der ganz hohe Ziele hat und vielleicht auch sogar ein Stück Vernunft auch mitbringt, von überzeugen. Ne? Wenn du sagst, komm zu uns und dann können wir dir da was aufbieten. Jetzt ist es ja auch so, das ist ja auch genau so dieser Plan des BVB, ne? Junge Spieler zu holen, zu verpflichten, sie zu entwickeln, dann sollen sie der eigenen Mannschaft weiterhelfen, vielleicht dann auch viel Geld mal in die Kassen spülen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Aber ist es nicht auch so ein bisschen unfair, dass man das immer so erwartet hat in den letzten Jahren, dass man so den nächsten 100-Millionen-Euro-Mann sozusagen in den eigenen Reihen haben muss? Oder sagst du, naja, das ist schon eine anspruchsvolle Denkweise, aber den müssen sie halt irgendwann gerecht werden.
Also ich denke schon, ich meine, klar, an nichts kannst du dich besser gewöhnen als an eine Reihe von guten Zeiten oder guten Jahren, besser gesagt. Und der BVB hat mit diesem Geschäftsmodell mehrfach Erfolg gehabt. Und da liegt es natürlich nahe, dass du sagst, ja, das möchtest du weiterhin vielleicht auch perfektionieren. Man muss natürlich eines sehen. Erstens, der BVB hat natürlich, wenn es um diese absoluten Top-Talente geht, der BVB hat natürlich nur eine Chance, diese Spieler zu kriegen, wenn sie sich gerade in England noch nicht durchgesetzt haben. Dann, wenn das einmal passiert ist, dann sind sie für Borussia Dortmund einfach dann auch unerschwinglich. Also der BVB wird sich niemals, sagen wir mal, gestandenen englischen Superstar wie beispielsweise einen Harry Kane leisten können. Das ist utopisch, was das Gehalt angeht. Vielleicht sogar, wenn man es unbedingt wollen würde, vielleicht sogar, was die Ablöse angeht. Wobei in Sachen Kane dann auch nicht. Aber grundsätzlich, das ist utopisch. Also, du musst relativ früh herantreten an diese jungen Top-Talente. Das ist ihnen gelungen. Das ist eigentlich auch perfektioniert worden durch Sven Mislintat damals, der es halt geschafft hat, also früh es fing glaube ich an, der erste war Robert Lewandowski, der schon bei dem auf der Matte gestanden hat, als viele andere den noch nicht auf dem Zettel hatten, als er noch in Polen gespielt hat. Dann hat er es auch geschafft, Pierre-Emerick Aubameyang zu bekommen. Und diese Reihe lässt sich dann auch fortsetzen. Auf diesen Trichter etwas Ähnliches zu machen, sind mittlerweile natürlich auch andere Clubs gekommen. Also auch der FC Bayern versucht in diesem Segment ein klein wenig zu wildern. Keine Frage. Stichwort manchmal auch mit Erfolg. Jamal Musiala zum Beispiel. Aber der BVB hat da natürlich einen ganz spezifischen Vorteil. Man hat sich dort, das hatten wir ja eben schon mal, man hat sich dort einen Ruf erworben, ein perfekter Ausbildungsverein zu sein, gerade für diese jungen Top-Talente. Und deshalb wissen die auch, ich kann nichts verkehrt machen, wenn ich zu Borussia Dortmund gehe. Ich bin vielleicht sogar besser beraten, nur mal ein hypothetischer Fall angenommen, es gibt ein junges englisches Top-Talent, was jetzt so 15, 16 Jahre alt ist, irgendwo auf der Insel. Und nur mal angenommen, der hat Anfragen vorliegen von Borussia Dortmund und von Bayern München. Dann wird der im Zweifelsfall wissen, dass der FC Bayern der erfolgreichere Verein in Deutschland ist. Möglicherweise wird er auch ein etwas finanziell besseres Angebot von den Bayern kriegen als vom BVB. Der weiß aber auch, wenn ich zum BVB gehe, habe ich die deutlich größeren Chancen, regelmäßig auf Top-Niveau zu spielen. Und das, das ist ja auch einer dieser Gründe gewesen, warum wir haben ja häufig gesagt, Mensch, der Kader ist aber ein bisschen knapp, einfach von der Anzahl der Spieler bei Borussia Dortmund. Das sagt Lars Ricken ja auch immer wieder. Ja, wir wollen natürlich auch so eine gewisse Durchlässigkeit für junge Talente gewährleisten, weil sie natürlich in den vergangenen Jahren damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Dass dann halt diese jungen Talente kommen, dass sie ihre Spielpraxis kriegen, dass sie ihren Marktwert steigern. So, und das ist schon wichtig, dass Borussia Dortmund diese Strategie weiterverfolgt. Nicht ausschließlich, du kannst nicht nur ein Ausbildungsverein sein, du brauchst tatsächlich auch immer ein erfahrenes Gerüst von Spielern. Du brauchst vor allen Dingen auch Spieler, mit denen die Fans sich identifizieren können, von denen sie wissen, ja gut, nehmen wir mal an, jetzt du holst jetzt so einen Waldemar Anton oder einen Nico Schlotterbeck, das sind noch relativ junge deutsche Innenverteidiger. Und die werden jetzt auch erstmal einige Jahre beim BVB spielen. Das heißt, wenn du jetzt nur auf so Top-Talente setzen würdest, dann könnte es dir natürlich passieren, dass dir schon wichtige Spieler nach kurzer Zeit wieder wegbrechen. Nehmen wir mal an, der Gittens schießt jetzt völlig durch die Decke und wird eine heiße Nummer, dass jetzt, keine Ahnung, Real Madrid, Barcelona, Man City, wer auch immer, alle auf ihn aufmerksam werden, ja, dann ist der schneller weg, als du gucken kannst manchmal, wenn eine hohe Ablöse geboten wird. Und das würde dich natürlich in der Gesamtentwicklung dann auch immer zurückwirken, wenn diese Anzahl der Spieler zu groß wäre. Also du musst da einen gesunden Mittelweg finden. Und ich glaube, wenn ich mir die Mannschaft von Borussia Dortmund so angucke, du hast jetzt wieder so eine heiße Ware mit Jamie Gittens. Du hast aber auch viele, viele Spieler, bei denen du relativ sicher davon ausgehen kannst, die werden noch einige Jahre beim BVB spielen. Das ist der richtige Weg. Das ist etwas, was auch so eine Nachhaltigkeit vielleicht verspricht.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, im Sommer habe ich euch ja schon erzählt, wie ich NordVPN benutzt habe, um meinen virtuellen Standort zu wechseln und so auch im Urlaub meine Streamingdienste nutzen und auch außerhalb von Deutschland Serien, Fußball und anderen Sport gucken zu können. Und gute Nachrichten, NordVPN begleitet uns auch jetzt zum Jahresende wieder in der Dortmund-Woche. Diesmal zwar nicht im Urlaub, aber dafür in einer echt heißen Phase in der Saison für Borussia Dortmund. Und in der Champions League erstmal nach Zagreb, dann zu Hause der Klassiker gegen die Bayern und auswärts nach Gladbach. Also richtungsweisende Spiele für die Dortmunder. Ich als Reporter mag solche intensiven Phasen ja wahnsinnig gerne, auch wenn es natürlich mit einer Menge Reisestress verbunden ist. Aber genau Da kommt jetzt wieder NordVPN ins Spiel und erleichtert mir wirklich das Leben. Die App begleitet mich jetzt schon das ganze Jahr über durch die Stadien und Hotelzimmer in Deutschland, ach was sage ich, auch durch komplett Europa, weil sie einfach super einfach und intuitiv zu bedienen ist und mir das gute Gefühl gibt, auch in öffentlichen WLANs absolut sicher unterwegs zu sein. Mit einem einzigen Klick bin ich sofort verbunden und kann alle Funktionen sofort nutzen. Und zwar auf bis zu 10 Geräten, egal ob Laptop oder Handy. Meine Internetverbindung ist dann verschlüsselt, der Bedrohungsschutz hält mir Viren oder Phishing-Seiten vom Leib und meine Daten bleiben immer zu 100% privat. Und wie gesagt, ich kann auch immer meine deutschen Streaming-Dienste nutzen, egal wo ich gerade bin. Das komplette Paket gibt's zum Preis von gerade einmal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als treue Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche lässt NordVPN sogar noch ein extra Angebot sprengen. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmundwoche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Und es gibt 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Also für euch nochmal der Link, nordvpn.com/Dortmundwoche und ab geht's. Den packen wir euch, wie gewohnt, auch immer in die Shownotes. Einfach draufklicken und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es auch überhaupt kein Risiko. Ja, und Jamie Gittens hat ja auch noch Vertrag, beziehungsweise hat er ihn erst im Oktober letztes Jahr, also vor gut einem Jahr, vorzeitig bis 2028 verlängert. Und Olli, ich weiß nicht, wie du ihn so einschätzt oder auch so kennengelernt hast jetzt in seiner Zeit beim BVB. Ich finde, dass das ein wahnsinnig, ja, irgendwie bodenständiger, aufgeräumter, junger Mann ist, der übrigens auch sehr, sehr gut Deutsch spricht. Also das muss man ihm auch mal zugute halten. Ja. Und ich schätze ihn jetzt auch mal so ein, als möchte er seine Entwicklung auch beim BVB auf jeden Fall weitergehen. Ich weiß aus Vereinskreisen, dass der BVB jetzt erstmal überhaupt gar nicht im Winter daran denkt, ihn abzugeben und auch im Sommer eigentlich nicht. Also man möchte ihn schon mindestens noch auch über diese Saison hinaus halten und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Premier League Club, es gibt ja ein paar Interessenten, so hört man aus England, die da logischerweise an ihm dran sind, dass da jemand schon nächsten Sommer die 100 Millionen Euro auf den Tisch legt, das glaube ich nicht. Ich glaube, da muss er sich jetzt auch mal über eine Saison hinaus beweisen, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, glaube ich schon auch, dass er vielleicht nicht seinen Vertrag bis 2028 erfüllen wird, aber da gibt es dann andere Facetten wie die wirtschaftliche Verpflichtungen ein Stück weit, die der BVB dann auch hat, wenn so ein Verein so viel Geld auf den Tisch legen würde, dass man dem dann auch so ein Stück weit nachgibt. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen, sogar sehr, sehr weit entfernt. Also der BVB möchte ihn weiterhin entwickeln. Nuri Sahin sieht ja auch immer noch Themen bei ihm, die verbessert gehört müssen. Und ja, er offenbar genauso. Wir können übrigens mal reinhören, was der Sportgeschäftsführer zu Jamie Gittens und seiner Entwicklung gesagt hat. Hier ist Lars Ricken.
So, Jamie macht das natürlich dann überragend. Wollte ich auch den natürlich von den heute herausheben, aber nicht nur wegen des Tores, sondern wie er Rami da immer auch in der Defensive geholfen hat, Sané immer wieder gedoppelt hat. Das war wirklich eine herausragende Leistung.
Ja, da bestätigt Lars Ricken doch das, was wir eigentlich auch schon herausgearbeitet haben. Er nimmt gerade in dieser Saison riesige Entwicklungsschritte. Jamie Gittens spricht auch irgendwo für die Arbeit, die der Cheftrainer da gerade auch mit ihm macht. Nuri Sahin hat sich deutlich verbessert, Jamie Gittens, was das taktische Verhalten angeht, was das Defensivverhalten angeht. Und all das macht dieses insgesamt immer besser werdende Gesamtpaket dieses Spielers aus. Übrigens, Manni, an einer Stelle sei auch nochmal erwähnt, möglicherweise kriegt der BVB ja irgendwann in den kommenden Jahren nochmal so einen ganz heißen Kandidaten, der dann irgendwann sich empfehlen kann, auch für internationale Top-Vereine. Julian Duranville ist jemand, der beispielsweise, finde ich, auch was die Veranlagung angeht, unheimlich viel mitbringt. Der sicherlich das Problem hatte, dass er so ein bisschen verletzungsbedingte Probleme hatte. Aber auch das ist jemand, in dem schlummert noch unglaublich viel Potenzial.
Darüber spricht man in Dortmund wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jährchen. Ne? Also gefühlt ist er auch schon ewig dabei und ist immer noch so super jung.
Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Er ist immer noch sehr, sehr jung, hatte dann ja auch so ein paar wachstumsbedingte Probleme, verschiedene Verletzungen gehabt. Aber wie gesagt, er ist jetzt verletzungsfrei, auch seit geraumer Zeit, Gott sei Dank. Wer weiß, wann dessen große Stunde vielleicht in der laufenden Saison noch schlagen wird. Manni, aber es gibt ein paar Spieler, die sind mehr als nur Talente. Die haben ihre Qualitäten gerade auch in den vergangenen Wochen mehr als nur unter Beweis gestellt. Fangen wir doch mal an mit jemandem, der jetzt seit geraumer Zeit, wie ich finde, wirklich mit schlafwandlerischer Sicherheit fast schon diese sehr, sehr schwierige und sehr, sehr wichtige Position im zentral-defensiven Mittelfeld bekleidet, nämlich Felix Metscher. Also er hat das in den vergangenen Wochen schon sehr gut gemacht als einziger Sechser. Und vor dem Bayern-Spiel hatte ich so ein bisschen Bedenken, wenn der BVB jetzt auch weiterhin mit einer Sechs spielt, mit Felix Metscher nur und dem Bayern das natürlich nicht entgangen ist, welche Bedeutung der mittlerweile für die Statik des Dortmunder Spiels hat, ja, dann werden die den scharf anlaufen, früh anlaufen. Und genauso haben sie es ja eigentlich auch gemacht. Also fast schon bevor der Ball zu Metscher kam im Spielaufbau, stand ihm Leon Goretzka, der offenbar da von Kompanie diese Aufgabe bekommen hat, fast schon auf den Füßen. Und ich finde es einfach nur bemerkenswert, wie gut er seine Aufgaben trotzdem gelöst hat dann. In diesem für ihn nicht ganz so leichten Spiel, welche Sicherheit er am Ball hat, welche Souveränität er ausgestrahlt hat, wie er sich auch in Bedrängnis behauptet hat und trotzdem dann noch einen sinnvollen Pass angebracht hat. Also ich weiß nicht, wie siehst du seine Entwicklung? Ich bin sehr, sehr angetan.
Ja, nach vorne hat er das ja schon immer unter Beweis gestellt, ne, dass er das kann. Und deshalb hatte ich auch so kleine Bedenken jetzt gerade mit dieser Offensivwucht der Bayern, ob das die richtige Lösung ist, weil ich schon auch andere Spieler, beispielsweise an Emre Can, eigentlich genau in diesem Spiel, sag ich mal, als vielleicht Idealbesetzung sogar gesehen hätte, weil der einfach ein Abräumer ist vor der Abwehr. Der hätte dann den klaren Auftrag gehabt zu verteidigen, aber Felix Metscher hat das sensationell gut gemacht. Auch diese Arbeit gegen den Ball, da hat er mich sogar wieder mal ein bisschen überrascht. Ich meine, wir schwärmen ja schon seit einigen Wochen jetzt mittlerweile von ihm, auch absolut zu Recht. Auch bei der Nationalmannschaft hat er das sehr, sehr gut gemacht. Aber ich dachte immer so, in der Arbeit gegen den Ball hat er schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und diese Zweifel sind bei mir so ein bisschen weggegangen. Also das hat er gezeigt, dass er das auch kann. Also nicht nur irgendwie kreative Ideen mit seiner Ballsicherheit und auch seiner Dynamik trotz der Größe nach vorne, sondern eben auch in giftige Zweikämpfe gehen kann, du hast es erwähnt, ne? Öfter mit Leon Goretzka da mal, auch mit Joshua Kimmich immer mal wieder.
Genau.
Sich ein Fight abgeliefert, ein Privatduell sozusagen. Also das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und Olli, du hast es auch angesprochen, die Bayern haben ihn so ein bisschen, ja nicht aus dem Spiel genommen, das wäre zu viel gesagt, aber wussten um die Stärken und die Wichtigkeit. Ja. Und dann hattest du im Vorgespräch tatsächlich auch angesprochen, hat einfach ein anderer sozusagen ein bisschen seine Rolle übernommen. Ne? Nico Schlotterbeck nämlich.
Ja, definitiv. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der BVB hat relativ schnell festgestellt, dass Metscher, obwohl er das Tor gemacht hat, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit, er wird von mehreren Bayern-Spielern angelaufen, steht sozusagen mit dem Gesicht zum eigenen Tor, wird von hinten angespielt, sie laufen ihn an. Und ich habe eigentlich gedacht, da bleibt dir kaum noch eine andere Möglichkeit, als dass er den Ball quasi wieder zurück nach hinten spielt. Aber er dreht sich dann nach vorne raus.
Ja.
Und das war wirklich großartig. Ich glaube, was kann man sagen, das können nicht viele Mittelfeldspieler in der Fußball-Bundesliga. Ja. Das hat er gut gemacht. Klar ist aber auch, es lief diesmal jetzt nicht ganz so viel im Aufbau wie in den vergangenen Wochen über ihn. Und das führte dann dazu, dass du natürlich darauf angewiesen bist, dass dann Innenverteidiger diesen Job auch übernehmen. Und da muss ich sagen, hat Schlotterbeck das wirklich herausragend gemacht. Also wir wissen ja und wussten schon in den vergangenen Wochen, dass er gerade auch im Spielaufbau über Qualitäten verfügt, dass er es schafft, einen sauberen Pass anzubringen, dass er es schafft, auch steile Pässe zu spielen. Er war ja auch derjenige, wenn man so will, der dieses Dortmunder Tor für Gittens eingeleitet hat mit seinem Pass. Und dass
in Zagreb ja auch schon, ne?
In Zagreb auch.
Das Tor.
3-0. Absolut, genau. Und dass Nico Schlotterbeck dir besonders gefallen hat, das ist mir tatsächlich am Samstag schon aufgefallen, weil du nahezu jeden nach ihm befragt hattest.
Ja, das ist richtig. Also ich fand es einfach total bemerkenswert. Ich mag auch so Spieler, der hat sich, glaube ich, relativ früh auch am Anfang, ich glaube 12. Minute oder 10. 12. Minute war es, nach einer Grätsche von Musiala ist er dann erstmals aufgesprungen und hat dann die Faust geballt Richtung Haupttribüne und so. Und der hatte da einfach richtig Bock drauf, auch wenn er danach verraten hat, ja, war schon ganz schön nervös, so mit 24 in so einem Spiel den BVB anzuführen und so. Das hat ihn scheinbar sehr, sehr nervös gemacht. Aber ich fand einfach, defensiv als auch offensiv hat er es wahnsinnig gut gemacht. Ja. Ich erinnere mich auch an eine Situation, da hat er Thomas Müller mal ziemlich leicht aussteigen lassen und ist dann ja fast schon in Lucio-Manier nach vorne gestiefelt und hat dann Marcel Sabitzer bedienen wollen. Da ist gerade noch Manuel Neuer dazwischen gekommen, sonst wäre das auch eine hochkarätige Chance gewesen. Also das hat mir wirklich so von seinem Auftreten, defensiv, offensiv, als auch so von der Mentalität schon wahnsinnig gut gefallen. Und es ist ja beim BVB, ohne jetzt wieder gegen irgendwen pieksen oder schießen zu wollen, nicht selbstverständlich, dass du mit der Binde am Arm beflügelt wirst.
Ja, 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 schöne Grüße an Emre Can, war jetzt gesperrt. Klar, also es scheint etwas zu sein, dieses Kapitänsamt, das ja durchaus dafür sorgt, dass derjenige, der diese Binde trägt, sich der Verantwortung, die er dann hat, auch bewusst ist. Das hörte man, du hast es ja gesagt, bei Nico Schlotterbeck, nachdem du ihn darauf angesprochen hattest, am Samstag auch raus, dass das schon etwas ist, das besonders ist und dass er sich dessen auch bewusst war. Umso bemerkenswerter eigentlich, wie souverän er das dann angenommen hat und tatsächlich auch umgesetzt hat. Er ist tatsächlich für den Spielaufbau schon neben dem zentralen Mittelfeldspieler davor eine Schlüsselfigur, was auch damit zusammenhängt, dass er ein Linksfuß ist. Das heißt, wenn du von hinten heraus aufbaust, dann kann es nicht schaden, wenn du auch einen hast, der einen starken linken Fuß hast, dem du dann jetzt beispielsweise als Torhüter den Ball mal in den Fuß spielen kannst. Also wichtiger Faktor, überhaupt keine Frage, auch aufgrund seiner Art, aufgrund seiner Mentalität. Man darf ja nicht vergessen, er hat ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr hinter sich, hat sozusagen auch so einen Crashkurs in Sachen Erfahrungswerte bekommen, mit dem BVB bis ins Champions-League-Finale gekommen, dann ja. Seine EM-Teilnahme in der Fußballnationalmannschaft, hat ja lange Zeit so ausgesehen, als ob er überhaupt nicht ins Aufgebot kommen kann, dann ist er doch mitgenommen werden, dann hat er seine Chance auch bekommen, dann hat er sie auch nutzen können, also es gibt derzeit mehrere Spieler beim BVB, die ja eine sehr, sehr gute und vielversprechende Entwicklung ja durchlaufen. Ja. Und dazu zählt sicherlich auch Nico Schlotterbeck.
Absolut. Lass uns gerne mal reinhören, was Nuri Sahin auf der Pressekonferenz über Nico Schlotterbeck, über seinen Kapitän ja gesagt hat.
Auf deine Frage natürlich, ne?
Natürlich, natürlich.
Schlotti spielt die letzten Wochen schon sehr, sehr gut und hat heute wie ein Captain gespielt, hat seine Mannschaft gut geführt und er kennt seine Qualitäten, ich kenne seine Qualitäten. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er jetzt auch, dass der Trend jetzt auch bei ihm richtig stabil wird und dass es nach oben geht und er wächst auch in seiner neuen Rolle als Führungsspieler und das hat ein bisschen am Anfang der Saison vielleicht durch die Euro und durch die neue Rolle hat das ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da und ich bin sehr, sehr zufrieden mit Schlotti und ja, er wächst und es ist schön diesen Prozess mitzugehen.
Auch Nuri Sahin war also zufrieden mit der Vorstellung seines Kapitäns und Olli, jetzt hat der BVB, ja, ich glaube, man kann das sagen, ne, zurück ein Stück weit in die Spur gefunden. Das Selbstverständnis ist so ein bisschen wieder zurückgekehrt, dass man ja auch mit den Top-Teams wieder mithalten kann, auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit, auch dieses überzeugende 3-0 da in Zagreb gegen eine schwächere Mannschaft definitiv, die macht schon Hoffnung. Jetzt ist es ja so, wir hatten noch nicht vor allzu langer Zeit ja fast schon wieder eine Trainerdiskussion in Dortmund. Würdest du denn jetzt sagen, im Nachhinein alles eigentlich richtig gemacht, dass die Verantwortlichen auch immer wieder Nuri Sahin so den Rücken gestärkt haben und immer wieder zu ihm gehalten haben und immer wieder betont haben, dass es Zeit dauert, bis sie in die Spur finden?
Ja, definitiv. Eindeutiges Ja. Denn ich meine, man wusste ja, nachdem Nuri Sahin schon im vergangenen Winter gekommen ist, was man an ihm hat. Da war ja schon zu erkennen, wir sind ja beide da in diesem Trainingslager in Marbella dabei gewesen, da war ja schon zu erkennen, wie stark er sich einbringt, dass bestimmte Themen, die wirklich neuralgische Punkte waren, wie der Spielaufbau, dass er sich diesen Problematiken angenommen hat, dass die Spieler da auch auf ihn gehört haben und dass auch schon in der Rückrunde der vergangenen Saison diesbezüglich Besserung eingetreten ist, dass er nicht alles richtig gemacht hat in der laufenden Saison. Ich glaube, das hat er ja auch uns gegenüber eingeräumt. Er hat gesagt, ja, ich bräuchte nicht unbedingt den Hinweis von euch beiden, hat er zu uns gesagt, darauf, dass ich in Madrid in der zweiten Halbzeit eben nicht alles richtig gemacht habe. Das weiß ich mittlerweile auch. Also das ist auch schon, das ist Konsens, das räumt er selber auch ein, dass er ja vielleicht in der einen oder anderen Situation auch etwas zu viel gewollt hatte und da zu wenig auch dem, was er immer wieder selber sagt, trust the process, dass er da vielleicht auch dem Prozess, den er selber eingeleitet hat, noch nicht so richtig getraut hat. Ich hatte so ein bisschen Bedenken vor dem Bayern-Spiel, weil ich habe es in der Vergangenheit häufig erlebt, auch von schon erfahrenen Trainern bei Borussia Dortmund, sei es Lucien Favre, sei es Thomas Tuchel, dass die ausgerechnet, wenn es gegen die Bayern geht, auf einmal glauben, sie müssten irgendwie das taktische Überding da auspacken, sie müssten irgendwie das System umstellen und dadurch vielleicht das eine oder andere Mal auch für Verwirrung sorgen, nicht beim Gegner, sondern häufig dann auch in der eigenen Mannschaft.
Stimmt.
Also kann ich mich an einige Beispiele erinnern. Nein, er hat es nicht gemacht. Er hat tatsächlich auch weiter in dieser recht offensiven 4-3-3-Ausrichtung spielen lassen. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass er gelernt hat, auch aus eigenen Fehlern. Also dem Prozess zu vertrauen, bedeutet auch, der eigenen Mannschaft dann als Trainer das Vertrauen zu schenken. Mhm. Und das hat er gegen die Bayern getan. Und ich glaube, dass er dafür dann auch belohnt worden ist. Und nochmal grundsätzlich, diese ganz große Trainerdiskussion, dass man, gab es ja Gerüchte, ach, der hat die Mannschaft schon verloren, bla bla bla.
Die sind ja eigentlich. Ein Gefühl sagt mir,
ihr wisst, wen wir meinen, die ist entstanden, weil Didi Hamann, den ich wirklich sehr, sehr schätze, auch seine Expertisen sehr, sehr schätze, weil Didi Hamann sich an einer Stelle sehr, sehr weit vorgewagt hatte und das dann so ein bisschen übernommen worden ist von vielen Kollegen. Diese Diskussion konnte ich nie nachvollziehen. Also eine Trainerdebatte hatte ich für völlig verfrüht gehalten zu dem Zeitpunkt, als sie geführt worden sind. Und ich meine, man muss doch einfach mal sagen, jeder Trainer, egal ob jung oder alt, eine gewisse Zeit braucht er dann schon, um sich erstmal hereinzufinden, um auch erstmal ein Gespür dafür zu entwickeln, was liegt der Mannschaft am besten unter Wettkampfbedingungen, wie baue ich Selbstvertrauen auf, wann muss ich vielleicht auch mal mit Experimenten und mit Wechseln aufhören. Ich glaube, dass Nuri Sahin genau wie die Mannschaft auch eine Entwicklungsphase durchlaufen hat und genau wie sie bei der Mannschaft positiv ist, ist sie auch beim Trainer, bei Nuri Sahin.
Ja. Und er hat gegen die Bayern ja dann auch tatsächlich Mut bewiesen, ne? Indem er einfach gesagt hat, naja, ich baue jetzt aber auch gegen diese Offensivpower keine 2-6er oder so, sondern wir konzentrieren uns auf die Stärken der vergangenen Wochen und spielen einfach so, wie wir am besten sind. Und das hat ja in diesem Fall zumindest funktioniert.
Finde ich auch.
Trotzdem war nach dem Spiel natürlich immer so, so ein Stück weit bei allen Dortmundern immer so der Verweis auf. Lars Ricken hat das immer ganz klar gesagt, ne, es entscheidet sich so ein Stück weit auch am Samstag in Gladbach, wie das Ganze weitergeht. Ich meine, auswärts haben sie zwar in der Champions League jetzt gewonnen, in Brügge oder jetzt auch in Zagreb, aber tatsächlich in der Bundesliga ja noch nicht. Also da sind sie ja bislang noch vieles schuldig geblieben und ich glaube, das wird schon auch sehr, sehr entscheidend sein, wie man dann auch in diese Winterpause reingeht.
Natürlich.
Weil du hast natürlich was aufzuholen von Beginn der Saison, jetzt nicht unbedingt in den letzten paar Spielen, sondern eben schon aus Woche davor und da darfst du dir jetzt eigentlich schon wieder fast keinen Ausrutscher mehr erlauben, sonst rutschst du eben auch wieder ganz schnell ab und das ist schon eine schwierige Gratwanderung.
Das ist es definitiv, aber ich meine, die Mannschaft ist jetzt auch im Flow, die Mannschaft hat sich gefunden.
Gladbach auch.
Jein, sagen wir mal so. Ja. Borussia Mönchengladbach ist irgendwie eine Truppe, die, ich sage immer, wenn der Übergang als man Gerardo Seoane geholt hat, hat Roland Wirkus da ja gesagt, okay, der Sportgeschäftsführer, wir befinden uns in einem Übergangsjahr, damit meinte er die letzte Saison. Ich habe immer so das Gefühl, der Übergang, der wird zu einer Art Dauerschleife bei Borussia Mönchengladbach. Also jetzt auch 1-3 Niederlage beim SC Freiburg. Ich glaube schon, dass Borussia Mönchengladbach machbar ist für den BVB. Ich bin aber völlig bei dir. Dieses Spiel wird schon ein Gradmesser für Borussia Dortmund. Vor allen Dingen, du musst jetzt endlich mal dieses Gerede, dieses berechtigte Gerede um die Auswärtsschwäche beenden. Also,
ja, total.
Das kannst du ja keinem erklären. da können wir beide noch so sehr von guter Entwicklung reden. Wenn du da jetzt wieder irgendwie mit einer Niederlage nach Hause fahren solltest, dann zerstörst du dir sicherlich auch viel von Selbstvertrauen, was du mühsam aufgebaut hast wieder. Also da ist der BVB gefordert, jetzt im Borussia-Park am Wochenende. Ich bin allerdings relativ zuversichtlich, dass sie da vielleicht tatsächlich mal den Bock umstoßen werden.
Yes. Wir können Olli ja jetzt immer beim Wort nehmen. Der hat ja den Beweis oder seine Expertise bewiesen vor dem Bayern-Spiel. Eine Sache müssen wir trotzdem noch besprechen. Und zwar hat das mit dieser Woche zu tun. Freitag, glaube ich, ist es. Doch, Freitag ist Nikolaus, der 6. Dezember. Und du hast mal in deinen Erinnerungen gekramt und bist ja auf ein sehr spektakuläres Spiel aufmerksam geworden. Und deshalb kommt hier jetzt zum Ende dieser Folge noch unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, tatsächlich. Ich habe in meinen Erinnerungen gekramt und ich habe gesagt, da es wirklich ein Jubiläum ist, da es fast exakt auf den Tag 30 Jahre her ist, dieses Spiel, von dem ich persönlich sagen muss, also ich habe ja auch einige dramatische Spiele von Borussia Dortmund erlebt. Ich habe vor allen Dingen einige hochdramatische Spiele auf internationaler Bühne erlebt. Ich glaube, nahezu jeder erinnert sich an dieses sensationelle Champions League Halbfinale 2012, 2013 gegen den FC Malaga mit diesen 69 Sekunden dann im Rückspiel in Dortmund, die wirklich in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Ich habe allerdings für mich persönlich in meiner persönlichen Hitliste immer noch ein Spiel, was in Sachen Emotionalität, was in Sachen Dramatik noch da drüber steht. Und das, wie gesagt, jährt sich jetzt zum 30. Mal. Es wurde gespielt am Nikolaustag des Jahres 1994 im Westfalenstadion. Es war ein Achtelfinale im UEFA-Pokal. Den Wettbewerb gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ist ja dann aufgegangen in der Europa League. Und es ging, wie heißt das so schön, die Älteren werden sich erinnern, gegen Deportivo La Coruña, eine sehr aufstrebende Mannschaft aus Spanien, aus Nordspanien, aus Galizien. La Coruña, eine Truppe, die dem BVB ja auch schon im Hinspiel dieses Achtelfinales einiges abverlangt hat. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Man muss wirklich sagen, tatsächlich auf Augenhöhe. Der BVB, die Mannschaft, muss man sich immer noch vor Augen führen, hatte einige neue Spieler dabei. Damalige Vereinsführung, Präsident Gerd Niebaum, Manager Michael Mayer, die hatten in den Jahren zuvor mit wirklich gigantischem Finanzaufwand viele Spiele aus der Serie A, die war damals sozusagen das Nonplusultra im europäischen Fußball, in die Bundesliga und zum BVB geholt. Matthias Sammer, Andreas Möller, Kalle Riedle, Stefan Reuter, Julio Cäsar und. Der BVB war damals Bundesliga-Tabellenführer. Am Ende der Saison sollte der BVB auch tatsächlich die erste deutsche Meisterschaft nach 32-jähriger Abstinenz einfahren. Aber wie gesagt, es ging gegen La Coruña und das war ein Verein, der eine ähnlich steile Entwicklung in den Jahren zuvor genommen hat, die damals Anfang der 90er Jahre sich anschickten in diese große Phalanx von Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid einzubrechen. Und das Hinspiel in La Coruña, übrigens der wahrscheinlich bekannteste Spieler damals von La Coruña war Bebeto, der brasilianische Nationalspieler. Der war auch Schütze des Tores von La Coruña im Hinspiel, das der BVB mit 0-1 verloren hatte. Naja, und dann kam es halt zum Rückspiel in Dortmund und 14 Tage darauf, ich weiß noch, es hat in Strömen geregnet, es war nasskalt, also die äußeren Bedingungen waren nicht unbedingt ideal. Der BVB versuchte von Anfang an diesen Rückstand wettzumachen, es dauerte aber eine Zeit, bis die Dortmunder ins Spiel fanden. Michael Zorc hat dann in der 50. Spielminute das 1-0 erzielt, damit hieß es also Gleichstand, aber eigentlich war die bessere Mannschaft trotzdem die von La Coruña, die hatten zwei Lattentreffer hintereinander durch Fran und durch Salinas und der BVB hatte auch viel, viel Glück, schaffte es aber aufgrund dieses Glücks in die Verlängerung. Nur auch in dieser Verlängerung war La Coruña eigentlich die bessere Mannschaft und es war die Spielminute 102 und alle dachten, okay, das war jetzt der Knockout für den BVB. Alfredo hieß der Spieler und das war wirklich ein sensationeller Lupfer, tauchte da frei vor Stefan Kloß, dem BVB-Keeper, auf und setzte den Ball zum 1-1 ins Netz. Es herrschte auf den Rängen wirklich Schockstarre. Der BVB brauchte ja jetzt noch zwei Tore, allerdings gegen einen Gegner, der deutlich überlegen schien. Viele Zuschauer gingen dann bereits nach Hause und die Minuten, also die verrannen, ohne dass irgendwie was passierte. Kann mich erinnern, dass die Zuschauer wirklich in Strömen schon Richtung Parkplätze strömten und viele saßen wohl schon im Auto und dann gab es wirklich eine wundersame Wende. Matthias Sammer, der war sowas wie der Aggressive Leader beim BVB, trieb den Ball durchs Mittelfeld. Dann eine Flanke von Andi Möller, Kalle Riedle, Kopfballtor 2-1. Ja, aber dieses 2-1 hätte ja bedeutet, dass Hinspiel hatte der BVB mit 0-1 verloren. Wenn der BVB das Rückspiel jetzt mit 2-1 gewonnen hätte, das hätte nichts gebracht, aufgrund dieser Auswärtstore-Regelung, die es damals gab. Es war schon die 116. Spielminute, der BVB brauchte also noch ein weiteres Tor. Naja, und dann strich ihn nochmal 4 Minuten ins Land. Dann vergingen auch weitere Minuten noch ohne Torerfolg. Es gab eine Nachspielzeit und dann tatsächlich wirklich in absolut letzter Sekunde prallte ein Ball irgendwie Lars Ricken vor die Füße. Der war damals gerade 18 Jahre alt, war als Joker eingewechselt worden. Und der guckte nicht nach rechts oder nach links, als er den Ball hatte, sondern der drosch den Ball einfach auf das Tor von Deportivo La Coruña. Und damit führte der BVB wirklich in letzter Sekunde mit 3-1. Und ich kann mich noch erinnern, dass dieses Stadion regelrecht explodiert ist. Also so emotionalen Torjubel habe ich selten erlebt. Ich habe damals, ich war Live-Reporter fürs Dortmunder Lokalradio und ich habe noch gesagt, also das, was hier jetzt gerade passiert ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und mir tut es für all diejenigen leid, die jetzt schon in ihren Autos sitzen, weil sie nicht mehr dran geglaubt haben. Und die werden sich ihr Leben lang ärgern, dass sie zu früh gegangen sind und sich um dieses Gefühl gebracht hatten. Ich habe tatsächlich dann irgendwann später noch immer wieder Rückmeldungen darauf bekommen und gesagt, dass es viele Leute gab, die dann quasi im Rückstau in ihrem Auto saßen, das im Radio gehört haben, wie ich das gesagt habe und dass sie das nicht ganz so nett fanden. Auf jeden Fall ein unfassbares Erlebnis. Für mich tatsächlich das dramatischste Spiel, was ich jemals erlebt habe als Reporter. Wie gesagt, 30 Jahre her und deshalb habe ich es mir nicht nehmen lassen, an dieser Stelle noch einmal an das Wunder, nicht von La Coruña, sondern an das Wunder gegen La Coruña zu erinnern. Und das soll es damit gewesen sein.
Ja, absolut nachvollziehbar, Olli. Ich habe übrigens gerade mal in der Zwischenzeit geguckt. Die sind im Sommer ja erst wieder in die zweite Liga aufgestiegen, haben jetzt auch ein paar Jährchen in der dritten Liga gespielt, in der spanischen. Da ist es auch, also nicht nur in Deutschland gibt es so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Traditionsvereine sterben. Auch die spanischen Kollegen sind da ab und an betroffen
leider,
davon.
Ja, leider.
Und, aber so ist das eben mit so Mannschaften. Und ich finde auch noch La Coruña. Ich habe tatsächlich nicht viele Spiele von ihnen gesehen. Das ist einfach, glaube ich, schon ein bisschen zu lange her, aber natürlich hat das für mich immer noch so eine wahnsinnige Strahlkraft, dieses Logo und so weiter. Da gibt es nicht so viele, die so, ja, so Erinnerungen an diesen alten Fußball so ein bisschen auslösen. Und
Deportivo
La Coruña ist ein Verein von denen.
Tolles Stadion, direkt am Meer, direkt am Atlantik, ist eine großartige Stadt, untypisch eigentlich, klar, Galicien, Nordspanien, sehr raues Klima auch, wir waren ja dann auch, das Hinspiel war ja vorher, das war Ende November, also gibt bestimmte Erlebnisse, die sammelst du einfach als Reporter, die vergisst du einfach nicht, genauso wenig werde ich vergessen, Manni, übrigens, dass du in der vergangenen Woche, als wir in Zagreb waren, und wir zunächst, du weißt, worauf ich hinaus will, zunächst bei diesem Presseessen gewesen sind und dann anschließend gesagt haben, ach, jetzt hätten wir eigentlich Lust, noch ein Bierchen zu trinken. Und wir waren aber in einer Gegend, wo, also die sah wirklich nicht besonders heimelig aus und ich habe da erst recht keine Bar oder keine Kneipe vermutet. Aber Manni Sedelbauer hat gesagt, Moment, ich habe hier bei Google Maps entdeckt, hier muss irgendwo in der Nähe, muss hier noch eine Kneipe sein, wir gehen da mal hin. Und dann sind wir durch den Regen in der Nacht gestapft da in Zagreb. Und ich fing schon echt an zu mosern. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt bloß, weil Manni Sedelbauer glaubt, hier noch irgendwas entdecken zu können in dieser Plattenbausiedlung. Hier ist weit und breit nichts. Und Manni sagte aber, Moment, vertrau mir, hier noch rum, dann noch eine Straßenecke. Und auf einmal standen wir tatsächlich vor einer vollbesetzten Bar und haben noch mehrere Bierchen zu uns nehmen können. Also seitdem nenne ich dich ja Pfadfinder, Manni. Ne?
Olli, das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, so selbstbewusst ich an diesem Abend war, war ich tief in meinem Innern nicht. Also ich habe den Glauben auch tatsächlich schon verloren. Und ich hatte mir schon die Konsequenzen ausgemalt. Also eure Wut zu spüren, zu bekommen. Nein, Quatsch. Am Ende ist es ja gut gegangen und wir sind ja dann auch noch ein bisschen versumpft. Ich weiß gar nicht, ob wir dann am Ende rausgeworfen wurden. Auf jeden Fall ging es uns am nächsten Tag nicht ganz so gut, aber trotzdem war Zagreb ein schöner Aufenthalt und ein schöner Stopp.
Das stimmt.
Gut, dann Olli, sehen wir uns am Samstag, oder?
Das machen wir. Wir sehen uns am Samstag und wir hören uns dann alle, hoffe ich doch, in der kommenden Woche wieder bei der Dortmund-Woche. Bis dann.
Ciao.